Unser Predigttext für heute steht in der Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zion gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Liebe Gemeinde, diesem Anfang wohnt ein Zauber inne. So können wir es in leichter Abwandlung der bekannten Gedichtzeile Hermann Hesses ausdrücken. Denn es ist zauberhaft, was uns über den Anfang der ersten Christengemeinde in Jerusalem berichtet wird. Damals, kurz nach dem ersten Pfingstfest. Die Jünger waren vom Heiligen Geist erfüllt worden und hatten auf einmal den Mut, die frohe Botschaft von Jesus in die Öffentlichkeit zu tragen. Damals, als täglich weitere Menschen gläubig wurden, wie es kurz zuvor in der Apostelgeschichte heißt. Die Gläubigen haben alles gemeinsam. Und das schließt materielle Güter ausdrücklich ein. Hier wird nicht nur die Gemeinde durch Spenden finanziert, sondern der Lebensunterhalt für alle Bedürftigen. Vermutlich gehörten viele Menschen zu dieser Gruppe. Damals waren die meisten Menschen in den Städten Tagelöhner in Gelegenheitsjobs, ähnlich wie bis heute in den sogenannten Entwicklungsländern. Öffentliche Sozialleistungen gab es nicht. Zudem gehörte Jerusalem im Römischen Reich zu einer der ärmeren und dennoch tributpflichtigen Randprovinzen. Und schließlich wurden auch in Jerusalem vermutlich nicht alle Menschen in gleicher Weise von der frohen Botschaft erreicht. Wenn Paulus an die Korinther schreibt, dass nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme berufen sind, sondern was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, so können wir das sicherlich auf die Gemeinde in Jerusalem übertragen. Offenbar hatten dennoch einige Gläubige ein gewisses Vermögen, schon damals zu einem Gutteil in Grundbesitz. Um die Bedürftigen der Gemeinde zu unterstützen, wurden Land und Häuser zu Geld gemacht, wie unser Text gleich zweimal berichtet. Zunächst ganz allgemein und direkt danach am Beispiel des Barnabas, der seinen Acker verkauft und den Erlös zur Gänze spendet. Zu schön, um wahr zu sein, können wir einwenden. Wer verschenkt denn sein Vermögen in großem Stil? Wo und wann ist eine Gruppe von Menschen wirklich ein Herz und eine Seele? In unserem Alltag wird dies häufig ironisch gemeint und wurde so zum Titel einer uns älteren, noch wohlbekannten Fernsehsatire mit Ekel Alfred. Ist also unser Text nur eine schön gefärbte Nacherzählung eines vermeintlich goldenen Anfangs? Oder erklärt sich die Großzügigkeit der Gläubigen mit ihrer Naherwartung, also der Gewissheit, Jesus käme in wenigen Monaten oder Jahren als für alle sichtbarer Messias auf die Erde zurück, wenn morgen das verheißene neue Zeitalter anbricht, könnte ich womöglich leichteren Herzens auf meinen Acker verzichten. Ich denke, das wäre allzu vereinfachend. Die biblischen Berichte über die ersten Gemeinden malen keineswegs ein undifferenziertes rosarotes Bild einer harmonischen Gütergemeinschaft. Vielmehr wird von Schwierigkeiten und Problemen berichtet. So heißt es wenig später in Apostelgeschichte 7, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden in der täglichen Versorgung. In der Folge wählt die Gemeinde erstens Diakone, ein Vorbild bis in unsere Gegenwart. Viel gravierender scheinen die Zustände in der Gemeinde von Korinth. Paulus findet dazu deutliche Worte. Wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und man hält nicht das Abendmahl des Herrn, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig und der andere betrunken. Verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Unser Text beschreibt also weder eine übliche Praxis der ersten Gemeinden, noch etwa eine von allen zu befolgende Norm. Vielmehr wird geschildert, wie Christen ihren Nächsten geholfen haben und welcher Segen daraus entstehen kann. Barnabas ist dafür das beste Beispiel. Er spendet großzügig den Verkaufserlös seines Ackers. Daran schließt sich ein faszinierender Glaubens- und Lebensweg an. Barnabas führt Paulus nach dessen Bekehrung in die Jerusalemer Gemeinde ein. Die entsendet Barnabas nach Antiochia, wo er als bewährter Mann voll Heiligen Geistes gilt und viel Volk für den Glauben gewonnen wird. Offenkundig geschieht das so eindrücklich, dass die Umgebung seither von den Christen spricht. Anschließend geht Barnabas mit Paulus auf die erste Missionsreise. Wenig später berichten die beiden auf dem Apostelkonzil in Jerusalem, wie Gott große Zeichen und Wunder durch sie getan hatte unter den Heiden. Sie tragen damit wesentlich zur Entscheidung bei, den Heidenchristen das jüdische Gesetz nicht aufzuerlegen, eine Weichenstellung für unser Christentum bis heute. Aus einer großzügigen Spende erwächst ein Lebenswerk, das bis in unsere Zeit hineinwirkt. Für mich steckt darin eine große Ermutigung. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt mit menschlichem Handeln zusammen und Gottes Reich kommt in die Welt. Freigebigkeit hat uns Menschen zu allen Zeiten fasziniert. Wir können an Heiligenlegenden denken wie Nikolaus oder Martin oder an die Stiftung August Hermann Frankes in Halle oder an die Option für die Armen, wie sie der verstorbene Papst Franziskus vorgelebt hat. Und auch das Vermögen unserer mittlerweile 501-jährigen Diakonie in unserer lieben Frauen stammt bis heute wesentlich aus einer Grundstücksstiftung Jakus Bödecker aus dem Jahr 1684. Nach meinem Eindruck liegt auf der Freigebigkeit eine besondere Verheißung. Wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. So bringt es Paulus im 2. Korintherbrief auf den Punkt. Freigebigkeit bedeutet natürlich Freiwilligkeit. Wir alle kennen das unsägliche Gefühl, wenn uns jemand um Spenden nötigt, für welchen guten Zweck auch immer. Freigebigkeit rechnet nicht mit einer Gegenleistung. Do ut des, ich gebe, damit du gibst, ist ein Prinzip des römischen Rechts, aber ganz sicher nicht die Handlungsmaxime des gnädigen Gottes. Und so fährt Paulus fort. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und wir doch auch. Wie schön fühlt es sich an, auf großzügige Freigebigkeit zu treffen. Und wie kaum erträglich ist das Gegenteil, kleinlicher Geiz. Wenn wir können, vermeiden wir solche Begegnungen und spüren eine große, auf Dauer nicht mehr überwindliche Kluft. Womöglich so ähnlich, wie wir es gerade in der herausfordernden Evangeliumslesung gehört haben. In unserem Alltag kommen wir immer wieder mal in Situationen, in denen wir uns dafür entscheiden können, großzügig und freigebig zu handeln. Ich glaube, wir werden vom Heiligen Geist erinnert und ermutigt, uns für unsere Mitmenschen zu entscheiden. Und dabei denke ich natürlich nicht nur ans Geld. Wir alle haben ganz eigene Stärken und Talente. Die einen sind besonders einfühlsam und hören empathisch zu, ob in den Trosträumen oder im Café Klöhn. Andere schaffen mit ihrer zauberhaften Kreativität unvergessliche Momente, wie unser Knabenchor oder unsere Organisten. Wieder andere setzen ihre praktischen Fertigkeiten ein für Alltagslösungen, die andernfalls unbezahlbar wären. Und selbst wer scheinbar unspektakulär nur seine Zeit einbringt, als zugewandter Kirchenhüter oder in der Montagskirche, trägt maßgeblich zu unserer offenen Kirche für alle bei. Schon diese kurze Aufzählung zeigt uns, wir alle können etwas geben und bei nächster Gelegenheit wieder bedürftig sein. Manfred Siebald drückt es in seinem bekannten Lied so aus: Keiner trägt nur immer andere, keiner ist nur immer Last. Jedem wurde schon geholfen, jeder hat schon angefasst. Keiner ist nur immer schwach und keiner hat für alles Kraft. Wir sind als Gemeinde auf dem Weg und eingeladen, unsere Talente einzubringen, wie es zu uns passt, ohne Aktionismus und Leistungskontrolle, ohne höher, schneller, weiter. So könnte Gemeinde zur Talentgemeinschaft werden, die womöglich ähnlich attraktiv würde wie die Urgemeinde in Jerusalem. Gott liebt uns als fröhlich Gebende ebenso wie als empfangende Bedürftige. Er beschenkt uns alle mit seiner Gnade, die uns beschützt und uns hilft zu leben. Darauf vertraue ich. Amen.